Von Thales, einem der sieben Weisen, wie man sagt, aus der Antike, wird überliefert, dass er die Himmelsgesetze zu erforschen suchte, wie Sonne, Mond und Sterne sich bewegen, und dass er deshalb ständig beim Stehen und beim Gehen in den Himmel blickte. Und als er mal wieder so unterwegs war, die Himmelsgesetze erforschend, geschah es, was geschehen musste, dass er beim Blick in den Himmel in eine sehr irdische Grube fiel. Und eine Magd, die ihn begleitete, ihn auslachte und ihm zurief: Du willst den Himmel erforschen und weißt nicht, was dir vor den Füßen liegt. Das sind ja schlagende Worte einer bodenständigen Frau, die mit beiden Beinen auf dem Boden steht und die weiß, was zu tun ist, wo man anpacken muss. Und die Moral von der Geschichte könnte lauten: Starr nicht in den Himmel, starr nicht in den fernen Himmel, sondern schau, was vor deinen Füßen liegt und pack's an. Das wäre so eine klassische Moral von dieser Geschichte. Und man kann die vielleicht mit einem gewissen Abstand auch mit einer gewissen Schadenfreude hören oder erzählen. Aber was ist, wenn wir das mal näher an uns ranlassen? Was ist, wenn wir das auf uns beziehen? Wo stehen wir? Welche Blickrichtung haben wir? Trifft dieses Missgeschick von Thales, dem Weisen, etwa uns als Christen, wenn wir Gottesdienst feiern oder unser Gemeindeleben gestalten, wo es um unsere Gruppen geht? Verlieren wir da vielleicht die Realität um uns herum aus dem Blick? Gilt uns etwa auch diese Mahnung: Ihr solltet lieber nicht so viel in den Himmel starren, sondern lieber die Dinge in dieser Welt in Angriff nehmen? In dem Predigttext aus der Apostelgeschichte 1 werden wir sehen, ob uns eine solch ähnliche Kritik trifft, wie sie Thales von dieser Frau erhielt. Dazu schauen wir genauer hinein in den Text, den wir schon aus Apostelgeschichte 1 gehört haben, und fragen uns dabei: Wo stehen die Jünger und wohin richten sie ihren Blick? Und wo stehen wir? Worauf sind unsere Augen gerichtet? Die Apostelgeschichte, die beginnt mit den Worten: Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat. Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat. So beginnt Lukas die Geschichte, die überschrieben ist im originalen Griechischen mit "die Taten der Apostel". Aber was Lukas zuerst sagt, ist: Ich habe dir gesagt, was Jesus getan hat. Es geht also auch, wenn es um die Taten der Apostel geht, um den einen. Und zwar um ihn allein. Es geht um den einen, um Jesus, um den es ja auch schon im Lukas-Evangelium ging, was er getan hat und, die Apostelgeschichte will uns sagen, was er tut, jetzt in der Gegenwart. Das ist die Absicht von Lukas in diesem Doppelwerk von Lukas Evangelium und Apostelgeschichte. Der hat beide Bücher geschrieben und in beiden Bänden geht es darum, nicht nur Vergangenheit, was war mal, was hat Jesus mal getan, sondern was macht er auch jetzt, wie wirkt er jetzt? Denn den Aposteln, die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hat, hat er durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. Dass Jesus lebt, darum geht es. Dass Jesus lebt, davon lebt die Gemeinde, dass ihr auferstandener Herr mit ihnen ist, bei ihnen ist. Und nur dadurch werden aus enttäuschten und vielleicht niedergeschlagenen Mitarbeitern, wie seinen Jüngern, Apostel. Das heißt Gesandte, Menschen, die einen Auftrag, eine Botschaft haben. Und nur dadurch, dass Jesus lebt, werden sie mit Leben erfüllt. Dass Jesus lebt, davon leben wir als Gemeinde. Dass unser Herr auferstanden ist und damit wir zu seinen Gesandten werden. Wir, die wir vielleicht auch manchmal enttäuschte oder niedergeschlagene Mitarbeiter sind. Dass wir mit neuem Leben erfüllt werden, erneuert werden durch Gottes Geist. Dadurch, dass Jesus lebt. Nur weil Jesus lebt, sind wir lebendige Gemeinde. Nicht durch das, was wir an Programm aufstellen. Nur weil Jesus lebt, haben wir einen lebendigen Glauben. Wir pflegen nämlich keine Erinnerungen. Wir sind kein Verein für Brauchtumspflege. Was wir aber auch nicht sind, wir sind keine politische Partei, die sich realistisch den Gegebenheiten, diese Gegebenheiten dieser Welt anschaut und analysiert und daraus ein Programm ableitet. Denn der Blick auf den Boden der Tatsachen alleine reicht nicht. Das ist ja, wenn ich mir die Welt anschaue, komme ich ja nicht automatisch zu einer Aufbruchstimmung, zu einer hoffnungsvollen Sichtweise, sondern wahrscheinlich im Gegenteil, ich könnte resigniert einstimmen in das Klagen von schwarzmalenden Zukunfts- und selbsternannten Endzeitpropheten, die eine Welt malen, die nicht mehr zu retten ist. Könnte ein düsteres Bild von der Welt haben und sagen, wir haben zu wenig Arbeit, zu wenig Produktivität, zu viel Umweltverschmutzung, zu wenig Freiheit für den industriellen Fortschritt. Die Demokratie ist bedroht in ganz vielen Ländern, nicht nur in der Türkei. Wir haben den Eindruck auch im Westen, in den USA. Zu viele Skandale, zu viel Terror. Und die Wirklichkeit sieht ja auch so aus. Nicht nur gegenüber der globalen Erderwärmung oder gegenüber dem Ernährungsproblem bei über 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt fühle ich mich hilflos. Durch die Frage nach sinnvoller Beschäftigung in der Zukunft für so viele Menschen bei fortschreitender Digitalisierung, Stichwort Industrie 4.0, 3D-Druckern, die möglicherweise in Kürze ganze Produktionszweige und damit deren Beschäftigte überflüssig machen, fühle ich mich bedroht. Wie soll ich da hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, wenn ich den Boden der Tatsachen ansehe? Aber nicht nur die großen und globalen Themen können lähmen, sondern das fängt ja schon im Kleinen an. Dass wir nicht verhindern können, dass Nachbarn oder vielleicht auch Nahestehende aus der Familie, vielleicht sogar Gemeindemitglieder sich scheiden lassen, Familien zu Bruch gehen. Dass Menschen die Gemeinde verlassen, können wir nicht verhindern. Und wir müssten in ein hoffnungsloses Wehklagen einstimmen, wenn es diesen Blick zum Himmel nicht gäbe. Wenn wir allein auf uns gestellt wären, nur auf dem Boden der Tatsachen. Wenn unser Blick allein auf unseren Horizont beschränkt bliebe, dann, glaube ich, wäre die Lage aussichtslos. Wie Jesus es in Johannes 15, Vers 5 ausdrückt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich will nicht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus jedenfalls gibt seinen Jüngern eine Hoffnung mit auf den Weg, die ihren Horizont weitet. Also lag Thales, der Weise aus der Antike, vielleicht doch gar nicht so falsch mit seinem Blick nach oben. Auch Jesus will den Horizont im Anblick einer solch düsteren Weltsicht weiten mit seinem Versprechen. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Der Geist Gottes kommt auf die Jünger herab. Der Blick auf den Boden der Tatsachen allein tut es nicht. Das ist ein eingeengter Horizont, wie zwischen diesen Häuserreihen. Im Glauben vertrauen wir darauf, dass das Entscheidende nicht durch uns geschieht, sondern aus der Höhe. Durch den Heiligen Geist, sagt Jesus, der aus der Höhe auf euch herabkommt. Das Versprechen lautet, euer Blick bleibt nicht so eng, Gott wird ihn weiten. Aber Gott bestimmt wann. Und wie? Und das heißt für mich auch, wir können tatsächlich gar nichts dafür tun, dass dieser Heilige Geist kommt und dass er uns den Horizont weitet, dass er uns mit Kraft ausrüstet. Wir können das noch nicht einmal beschleunigen. Die Jünger fragen ja danach, ne? Wann passiert das denn? Machst du es jetzt? Wir können es noch nicht einmal beschleunigen, dass dies geschieht. Das ist unserem Einfluss entzogen. Das sollen wir auch wieder mit einer reformatorischen Ausdrucksweise allein Gott überlassen. Das ist exklusiv Gottes Job. Das ist exklusiv sein Job. Nicht nur allein Jesus, sondern wie Luther sagen würde, das ist auch allein die Gnade. Das geschieht allein durch Gnade, dass Gott unseren Horizont weitet, uns Hoffnung gibt. Wie geht's dir bei solch einer Aussage, die du, wenn du die hörst, allein aus Gnade? Wo stehst du bei diesem Satz? Ist dir das sperrig? Ist dir das zu widersprüchig? Kommst du selber darin zu wenig vor? Wie stehst du dem allein aus Gnade gegenüber? Und wo versuchst du vielleicht aus eigener Kraft etwas zu bewirken? Wo strampelst du dich ab und fühlst dich ausgelaugt? Wartet auf die Verheißung. Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Das ist das Ziel. Wir werden seine Zeugen sein, aus Liebe und Dankbarkeit, mit der Kraft des Geistes erfüllt, statt aus Pflichtgefühl. Was ist stärker deine Motivation? Das Pflichtgefühl oder die Liebe und die Dankbarkeit? Ihr werdet meine Zeugen sein. Was hat eigentlich die Jünger motiviert, seine Zeugen zu sein? Wo stehen sie, als Jesus ihnen dieses Versprechen gibt? Was bezeugen sie? Bevor uns die Apostelgeschichte das berichtet, was Jesus durch die Apostel alles tut, gibt es erstmal eine kleine Zäsur, einen Zwischenstand sozusagen. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht hier einfach da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Jesus ist weg und schon können die Jünger mit der Situation nichts mehr anfangen. Wie angewurzelt bleiben die Jünger stehen. Ähnlich wie Thales sich von der Magd einen Tadel einfängt, ergeht es hier an dieser Stelle den Grundpfeilern der ersten Gemeinde. Ihr Männer von Galiläa, was steht hier einfach da? Ist euch das aufgefallen? Die sagen nicht Apostel. Nee, denn wie Gesandte sehen die auch nicht aus. Gesandte, die eine umwälzende Botschaft haben, so wirken sie nicht, sondern wie angewurzelt stehen sie da. Ich finde das entlastend, dass selbst die Grundpfeiler der Gemeinde erstmal so wie angewurzelt oder vielleicht hilflos dastehen. Denn die Botschaft, die darin für uns liegt, lautet ja auch wir müssen keine Superhelden im Glauben sein, damit Jesus etwas durch uns tun kann. Sondern Gott holt uns da ab, wo wir stehen. Engel müssen die Apostel abholen und die Gesandten aus ihrer Passivität herausholen. Denn stehenbleiben ist nicht das Gleiche wie aktiv warten auf Gottes Wirken. Stehenbleiben ist eher Tatenlosigkeit. Die Jünger wirken wie gelähmt. Was steht hier einfach da? Ohne Jesus wissen sie nicht, was zu tun ist. Und die Engel erinnern sie dann mit ihren Worten, dass dieser Jesus wiederkommen wird, daran, dass das, was Jesus ihnen bereits gesagt hatte, alles, was er mit ihnen ausführlich über das Reich Gottes besprochen hatte, 40 Tage lang und natürlich auch die ganze Zeit vorher, als sie als Jünger mit ihm, hinter ihm her, als Wanderprediger unterwegs waren, sagen sie ihnen: Wenn Gottes Geist kommt, dann wird das nichts Neues sein, worauf ihr jetzt gebannt warten müsst. Sondern das, was ihr dann sagen sollt, das ist nichts anderes als das, was ihr schon von Jesus gehört habt. Dieser Jesus, den ihr so habt gehen sehen, der wird auch so wiederkommen. Das, was ihr zu sagen habt, wird nichts anderes sein, als was ihr schon gehört habt. Für uns gilt, was Jesus gelehrt hat, was wir in den Evangelien lesen. Das ist so grundlegend, das passt auch heute noch. Auch wenn vieles im wirtschaftlichen und im gesellschaftlichen sich geändert hat, und doch sind die Beziehungen zwischen Menschen so grundlegend anders nicht geworden. Die Apostel sollten nicht einfach stehen bleiben, sondern auch an dieser Stelle in Bewegung kommen, nämlich vom Ölberg herunter, in die Niederungen des Alltags nach Jerusalem. Das heißt für uns, wenn wir Gottesdienst feiern, um nach Gott Ausschau zu halten, dann darf das nicht gleichbedeutend sein, wir lehnen uns im Schaukelstuhl zurück und genießen die Tatsache der Erlösung für uns, sondern jeder Gottesdienst will dich ausrüsten, dir Kraft schenken, dich motivieren, aufzustehen, loszugehen, an den konkreten Platz, an den du berufen bist. Berufen, das Licht in die dunkle Welt zu bringen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Berufen, Berufung, das ist nach Martin Luther für jeden zunächst einmal tatsächlich der Beruf, den er, den sie, den du ausübst. Und dazu zählt für Luther auch die Sorge für die Familie und das Haus. Auch das ist nicht eine lästige Pflicht oder weniger wert als Erwerbsarbeit, sondern das ist genauso eine Berufung, sagt Luther, wie die Berufung zum Bischof, zum Priester oder zum Missionar. Hast du das eigentlich so konkret im Blick, dass es deine Berufung ist, durch deinen Beruf, in deinem Beruf oder in deiner Sorge für die Familie, Jesus zu bezeugen? Also zu bezeugen, wie Gottes Reich unseren Alltag durchdringt und nicht nur etwas für die Andachtsstunden in der Gemeinde ist. Wie dieses Reich Gottes aussieht, wie es unseren Alltag durchdringen will, wie die Königsherrschaft Jesu Christi in dieser Welt aussieht, das lässt sich ganz genau ablesen an dem Buch, auf das Lukas am Anfang hinweist, am Lukas-Evangelium. Da haben die Jünger nämlich gelernt, Jesus kennengelernt als den, der sich ganz besonders den Armen und den Kranken zugewendet hat. Menschen am Rand der Gesellschaft, Ausgestoßenen und Ausgegrenzten. Das ist das Thema von Lukas in seinem Evangelium. Ganz anders und ganz zugespitzt anders als in den anderen Evangelien. Und darin besteht für Lukas die frohe Botschaft, die Jesus besonders diesen Menschen vermittelt. Gott ist an eurer Seite. Ihr gehört zu Gott, auch wenn ihr in der Gesellschaft am Rand steht. Meine Fragen dazu an euch: Wie und wo setzt du dich für solche Menschen ein? Wie und wo setzt du dich für Gerechtigkeit ein? Wo achtest du darauf, dass deine Einkäufe gerechte und menschenwürdige Arbeitsverhältnisse unterstützen? Oder nimmst du Sklavenarbeit und gesundheitsschädliche Bedingungen gleichgültig in Kauf? Setzt du dich für Gerechtigkeit ein, dass durch deinen Lebensstil zeichenhaft sichtbar wird, dass Jesus in deinem Leben regiert? Und nicht dein Portemonnaie? Wo vermittelst du Menschen am Rand, ob in der Schule, in der Ausbildungsgruppe, im Betrieb oder vielleicht sogar im Freundeskreis, möglicherweise sogar in der Gemeinde? Auch da gibt es vielleicht Menschen am Rande. Wo vermittelst du ihnen, ihr gehört dazu? Du gehörst dazu. Wie machst du Gottes Reich sichtbar? Vielleicht durch ein freundliches Wort zu einem Obdachlosen? Lassen wir ihn hier unter dem Pferdestall, unter dem Dach vom Pferdestall schlafen oder wollen wir ihn lieber wegschicken? Wie machst du Gottes Reich sichtbar? Vielleicht durch ein mutiges Bekenntnis vor einem Arbeitskollegen oder durch eine tatkräftige Unterstützung, weil du siehst, was dem anderen fehlt? Vielleicht hast du eben so gedacht, als ich gesagt habe, wir sind Zeugen durch unseren Beruf. Ja, du hast es gut mit deinem Beruf als Pastor. Da bringst du ja schon immer die Botschaft vom Glauben mit deiner Person mit. Das ist ja immer allen klar, dass du sozusagen Zeuge für das Reich Gottes bist, quasi von Berufswegen. Aber auch für mich gibt's Situationen in der Schule, also in Kontakt mit den Eltern von unseren Kindern, oder in der Nachbarschaft, wo ich vielleicht nicht den Mund aufmache, wenn jemand ausgegrenzt wird, oder wo ich einfach zu sehr mit mir selbst beschäftigt bin, mit den Sorgen, die ich mir um das schulische Weiterkommen meiner Kinder mache, so dass ich nicht mitbekomme, wenn es jemanden in diesem Kreis schlecht geht und das auch kein anderer mitkriegt. Auch ich bleibe an solchen Stellen manchem das Zeichen für Gottes Reich schuldig. Stehe vielleicht noch wie angewurzelt da und bin noch nicht so unterwegs, darauf wartend, was Gott für eine Situation vorbereitet, in der er wirken möchte. Wo machst du Gottes Reich sichtbar? Drittens, der Kraft des Heiligen Geistes vertrauen. Ja, vielleicht geht es den Jüngern, vielleicht geht es dir heute Morgen so wie einem kleinen Kind, das losgeschickt wird, etwas einzukaufen und das erst einmal sagt, ich kann das nicht, ich traue mich das nicht. Aber dann hört es von den Eltern, wir trauen dir das zu, du kannst das schaffen. Du schaffst das. An dieser Stelle entscheidet es sich in diesem Herzen dieses Kindes. Mit diesem Zutrauen im Rücken kann das Kind losgehen, beim ersten Mal vielleicht noch mit den Eltern in Sichtweite, auf dem Weg zur Kasse. Dann beim nächsten Mal schon alleine mit dem Wissen, meine Eltern trauen mir das zu. Sie haben Vertrauen in mich hineingelegt. Gott legt Vertrauen in dich. Er legt seinen eigenen Geist in dich. Und so wie dieses Kind höre ich den Auftrag von Jesus, höre ich den Missionsbefehl, geht hin zu allen Völkern, also ans Ende der Welt, und dann fühle ich mich alleingelassen und klein. Und dann kommen die großartigen Worte. Du wirst die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ich lege meinen Geist in dich. Mit dieser Zusage, mit der außergewöhnlichen Kraft von oben, kann ich losgehen. Und dann das meine tun und das andere in Gottes Hand legen. Wir stehen an einer anderen Stelle als die Jünger damals. Wir müssen nicht mehr auf den Heiligen Geist warten, dass Gott ihn sendet. Er ist schon da. Für uns kommt es deshalb darauf an, auf den Heiligen Geist zu vertrauen, anstatt nur unsere eigenen Möglichkeiten zu sehen und diese sorgfältig abzuwägen. Wenn wir nur auf unsere eigenen Möglichkeiten sehen, dann kommen wir möglicherweise vor lauter Abwägen und Ausloten nicht vom Fleck. Ich glaube, es geht nur beides, so wie dieses Bild das auch deutlich macht. Vitales, den Blick nach oben richten und sich orientieren, also sich ausrichten an etwas, das über uns hinausweist, an jemandem, der weiter blickt als wir, und gleichzeitig geerdet bleiben, wie die Magd, die sieht, was vor ihr liegt. Zum Himmel aufsehen und warten, aber dabei die Erde nicht vergessen. Wo stehst du? Was blockiert dich vielleicht noch? Was hält dich noch fest? Wo möchtest du vielleicht neu vertrauen? Einen Glaubensschritt wagen? Worauf möchtest du dich im Gebet vorbereiten? So wie die Jünger das gemacht haben, nachdem die Engel sie wachgerüttelt haben, sie sich dauerhaft regelmäßig zum Gebet getroffen und haben auf das Eingreifen Gottes gewartet. Vielleicht ist ja das die erste Maßnahme für dich. Mit wem willst du dich regelmäßig zum Gebet treffen, damit Gott dir den nächsten Schritt zeigt? Hast du deine Berufung für bestimmte Menschen schon gefunden? Ich glaube, sie liegt näher, als du denkst. Denn Jesus fordert die Jünger ja auf, im Kleinen, vor Ort anzufangen, bevor sie global denken. Ich habe ja eben auch viele globale Probleme aufgezeigt. Das kann eben lähmen und einschüchtern. Aber Jesus sagt ja erstmal, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Vor Ort, in der Nähe. Und dann erst in ganz Judäa und Samaria und danach bis an die Enden der Erde. Wir müssen also nicht von vornherein die ganz großen Räder drehen und die Probleme dieser Welt lösen, sondern wir dürfen treu im Kleinen anfangen und darauf warten, wann daraus vielleicht etwas erwächst, das größere Kreise zieht. Bei all diesen herausfordernden Fragen, die ich euch jetzt gestellt habe, möchte ich am Schluss noch einmal sagen, auch was wir am Anfang schon gehört haben. Wo auch immer du im Moment stehst, welche offenen Fragen du noch hast, die gute Nachricht lautet, Gottes Verheißung gilt dir. Wo du auch stehst, Gott steht zu dir. Er füllt dich mit Heiligem Geist. Gott rüstet dich aus mit der Kraft, damit du deine Berufung leben kannst. Amen.